Jule, ich habe eine Frage. Hast du schon mal von Waschmöhren gehört?
Nein, ich kenne Waschnüsse. Und ich weiß, dass man die nicht essen kann, aber Waschmöhre nie gehört.
Ich kannte die Waschmöhre auch nicht. Herzlich willkommen zu Umami Town. Der Podcast mit so viel Vitamin A, dass ihr aufpassen müsst, dass sich die oberste Hautschicht nicht verfärbt. Wobei, wenn das passieren würde, es wäre auch nicht schlimm. Ihr würdet nur etwas gebräunt aussehen. Wir sprechen über die Karotte. Hallo Jule.
Hallo Anke.
Wo wir direkt mit einer Grundsatzfrage einsteigen müssen, weil ich habe ja gerade gesagt, wir sprechen über die Karotte. Ich hätte auch sagen können, wir sprechen über die Möhre. Ich hätte auch sagen können, wir sprechen über die, in Klammern, rote Rübe. Je nach Region sind wir im Karotten-, Möhren- oder Rübenbereich. Wo sind wir bei dir?
Wir sind zwischen Karotte und Möhre. Das hieß bei uns wirklich mal so, aber ich bin tatsächlich die Rübe, da bin ich ja ganz erstaunt.
Ja,
die
rote Rübe. Da sind wir eher so, ich glaube, in Süddeutschland. Da ist man im Rübenland.
Finde ich erstaunlich. Ich bin bei der Rübe irgendwie immer, ist immer die Zuckerrübe.
Ja, oder die Steckrübe.
Oder die, genau. Weißt du, so ein richtiger Oschi.
Ja, wobei, wir müssen später noch über die Karotten meiner Kindheit sprechen. Und da war man vielleicht auch ein bisschen im Rübenland. Also bei uns war es, ich glaube, eine Möhre. Ich glaube, bei uns war es keine Karotte. Deswegen habe ich bei der Karotte auch immer ein feineres Gefühl.
Ja, die Möhre ist so
ein bisschen diese Lauch-Porree-Schere.
Die Möhre ist ja vielleicht wirklich eher so diese Lagermöhre, die so ein bisschen einfach dicker, wuchtiger ist und so diese dicke Schale hat. Und vielleicht ist die Karotte die feine, längliche, wo vorne die kleine Wurzel dran hängt und so ein bisschen grün.
Ja, vielleicht ist es auch tatsächlich ein bisschen das Fine-Dining-Marketing, ne? Du würdest ja in so einem Chico-Restaurant, würden die dir eher Karotten servieren als Möhren.
Du, da müssten wir jetzt mal eine Runde recherchieren.
Müssten wir ein bisschen Speisekarten vergleichen, das kann man jetzt gerade nicht machen. Und Karotte ist ein Gemüse, was auch gefühlt immer da ist, was es auch ganzjährig im Supermarkt gibt und ist aber auch ein Gemüse mit Ruf, oder?
Ich finde die Karotte oder auch die Möhre unfassbar ökig. Ich finde die so richtig, richtig dolle ökig. Ich denke unglücklicherweise sofort an so freudlose ErnährungsberaterInnen der 90er Jahre, die kein Zucker, kein Fett, Salz ist der Feind. Also Essen muss bedeuten, also muss wenig Spaß machen. Rohkost mit irgendwelchen Dressings, die viel zu sauer sind.
Oder auch so dieses, statt Chips, mach dir doch einfach mal ein paar Karottensticks mit Magerquark abends auf dem Sofa. Mm. Ja klar, ist genau dasselbe. Macht beides ein lautes Geräusch beim Reinbeißen.
Und auch irgendwie so dieses, wenn du deine Ernährung umstellen möchtest, weil du das dringend tun solltest, du isst doch einfach mal einen rohen Karottensalat zu jeder Mahlzeit dazu. Das ist irgendwie so ein, weiß ich nicht, vielleicht weil ich echt auch damit aufgewachsen bin und so Stück für Stück erobere ich mir die Karotte wieder zurück, weil sie eigentlich echt ein gutes Gemüse ist.
Sie ist richtig gutes Gemüse, nicht nur im Röstansatz. Sie ist auch wirklich beliebt in Deutschland. Das zweitbeliebteste Gemüse in Deutschland, also Tomaten, 28,2 Kilo werden im Schnitt pro Kopf verzehrt und 11,5 Kilo Karotten. Wobei man auch sagen muss, anscheinend sind Kartoffeln kein Gemüse, weil Kartoffeln sind über 63 Kilo. Also eigentlich würde ich sagen, sie sind das drittbeliebteste Gemüse.
Ich glaube, die Möhrchen, die Karotten sind ja auch wirklich das Gemüse, was am ehesten irgendwie Kindern zugemutet wird. Also es ist dann immer so dieses
typische Karottenbrei.
Ja, beziehungsweise so Erbsenmöhrchen.
Ja, stimmt.
Du hast irgendwie, was weiß ich, den Kindern wird irgendwie, du weißt schon, diese
Erbsen
und Hähnchenkroketten, also beziehungsweise hier die Nuggets, Pommes, aber halt noch so ein paar Alibi-Möhrchen, Erbschen dabei. Ja, wahrscheinlich, weil sie einen gewissen Zuckergehalt hat, weil sie süßlich ist, sie hat keine Bitterstoffe wie irgendwelche Kohlsorten. Sie ist irgendwie schön leuchtend orange. Ja, deswegen finde ich, hat sie so ein bisschen, sie hat auch so diesen, oder hatte sie zumindest in meiner Kindheit so ein bisschen diesen Oldschool-Vibe, dieses Drei-Komponenten-Gericht. Du hast Fleisch, du hast eine Sättigung und dann hast du halt so ein paar Karottensticks auf dem Teller liegen, die aber eigentlich so mit der Gesamtkomposition gar nichts zu tun haben, sondern wir müssen halt jetzt irgendwie noch ein bisschen Gemüse da in diese Mahlzeit einbauen. Aber es ist halt, du weißt schon, diese drei Häufchen und irgendwie einen Schlag Soße daneben.
Das ist auch so eine ganz typische Mensa-Beilage natürlich, ne? Diese entweder in Scheiben geschnitten oder wo alles dann in Würfel ist. Also
du weißt schon, dieser Mix, wo auch noch so ein bisschen Blumenkohlröschen drin sind. Mhm. Da sind ja auch immer noch so ein paar Karottenwürfel drin.
Weißt du, was ich ganz witzig finde, was mir gerade auffällt? Dass Karotten auch schon ein Gemüse sind, was gerne in Form geschnitzt und gebracht wird. Weil manchmal sind die Karotten doch auch
So Wellenschliff, also der Wellenschnitt, ja.
Genau, dann haben wir bei den Erbsen- und Möhrchenkarotten, wo das so kleine Torpedos sind.
Jo.
Dann, das weiß ich auf jeden Fall, gibt es doch auch so dieses, dass man Karotten in so für richtig fein, so ganz oldschool, wie heißt diese Schnittform, die ich gerade versuche nachzumachen?
Ich sehe dein Handgelenk, also man nennt das, glaube ich, turnieren.
Ja, genau.
Mhm. Also Gemüse schnitzen und die Karotte wird dann wirklich auch sehr, sehr gerne so in diese Tropfenform gebracht.
Und natürlich auch Karottenröschen auch gerne mal beim Thai obendrauf, was man auch nicht so richtig versteht.
Wo man dann auch nicht weiß, soll ich das jetzt mitessen? Aber dann ist da immer noch so, das sind ja meistens wirklich dann so diese dicken Lagerkarotten, wo dann unten noch so dieser grüne Ring einem so entgegenlächelt. Ja, also das.
Die Karotte, die wird gerne in Form gebracht. Es gibt doch bei Erbsen und Möhrchen auch manchmal, dass die sogar rund sind, oder?
Ja, die werden dann wirklich auch durch so eine Zentrifuge gejagt.
Finde ich irgendwie wild. Ich meine, Erbsen und Möhren, also für mich hat so eine Glaskarotte oder eine Konservenkarotte auch nichts mehr mit einer anderen Karotte zu tun.
An
die Erbsen
verloren.
Auch, die daneben liegen.
Die hat noch die Farbe im Gegensatz zur Erbse.
Ja.
Aber die wobei, schmeckt weder
die ist
nach
auch eher
Karotte.
Hellorange als.
Ja, irgendwie, ja, und dann hat die auch meistens so irgendwie noch so was Säuerliches, Seltsames, Weirdes. Ja, und das finde ich sehr, sehr undankbar, weil ich finde, die Karotte hat eigentlich echt was anderes verdient.
Und natürlich ist die Karotte auch, hat sie so einen Gesundheitsruf, weil sie einfach, das ist das Gemüse mit dem höchsten Carotingehalt. Und aus Carotin wird im Körper Vitamin A, aber deswegen selbst die Gesundheitsfanatiker tun ein ganz kleines bisschen Öl dran.
Ja, ja.
Nur wenn da Fett dran ist. Also du musst eine Karotte, wenn du die Vitamine haben willst, musst du immer ein bisschen, keine Ahnung, man wahrscheinlich, wenn wir im Gesundheitsbereich bleiben, ein bisschen Leinöl dran.
Bisschen Leinöl. Ja, weil das Vitamin fettlöslich ist, nehme ich mal an, und damit dann halt transportiert wird bzw. aufgenommen wird.
Mhm. Und da haben wir ja auch diesen Mythos, dass Karotten wahnsinnig gut für die Augen sind.
Ah, ja, okay, ne? Ich war bei dem, du wirst orange, wenn du zu viel Karotten isst.
Über
ist,
den
Mythos.
Sprechen wir sofort danach.
Ja.
Also, es ist tatsächlich so, dass die Netzhaut am Auge Vitamin A benötigt, damit man hell und dunkel unterscheiden kann. So. Und es ist so, wenn du jetzt ganz viele Karotten isst, dann wird es nicht dazu führen, dass du besser sehen kannst, aber es wirkt dem Verlust der Sehkraft entgegen.
Ja,
also,
fantastisch.
Ne, du erhältst quasi das, was da ist, wenn du dich ordentlich mit Vitamin A vollballerst.
Prophylaxe.
Ist es jetzt nicht so, dass deine Augen davon besser werden, aber es verhindert, dass es schlechter wird. Und jetzt kannst du den anderen Mythos auspacken.
Der andere Mythos stimmt allerdings auch. Also so diese Geschichte, wenn man zu viele Karotten isst, dass man dann so einen leichten, anfangs erst so ein bisschen gebräunten Hautton bekommt und der sich dann aber immer weiter so in Richtung Orange Donald Trump mäßig entwickelt. Und das stimmt tatsächlich auch, weil, was du eingangs schon erwähntest, dieses Beta-Carotin, das wird nicht einfach irgendwie ausgeschieden, wenn wir davon genug haben, sondern es wird in der äußersten Hautschicht gelagert. Und das sorgt dann tatsächlich dafür, dass man so einen leichten bräunlichen bzw. Orange-Stich bekommt. Und ich erinnere mich dran, dass da manchmal in so Dokus halt vor allen Dingen so Kinder oder so Babys gezeigt werden, die dann halt wirklich so ein bisschen leuchten.
Ja, ich erinnere mich auch noch daran, wie man so in den 90ern also meine Kindergartenbeste Freundin, bevor die nach Mallorca gegangen sind, haben die im Prinzip so Möhrenkur gemacht, weil es heißt, dass das halt auch als Sonnenschutz einfach nicht machen, einfach Sonnencreme benutzen.
Ja, sehr viel Lichtschutzfaktor.
Einfach Lichtschutzfaktor
benutzen. Karotte rettet uns nicht vor Hautkrebs.
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich habe ja eben gesprochen darüber, dass bei mir das tatsächlich vielleicht auch eher eine Rübe war in der Kindheit. Eines der Karottengerichte am Niederrhein ist einfach untereinander. So.
Lieben wir, Kartoffelstampf mit der Zutat X.
Genau, haben wir in der Endivien-Folge mit Endivie gemacht. Kannst du mit allem eigentlich machen. Und auf Niederländisch heißt das Stampot. Mhm. Ist eigentlich genau dasselbe. Und also, meine Mutter, die zuhört, darf nicht traurig jetzt sein. Aber die Karotten, die wir früher hatten, das waren so richtig dicke, wirklich, das waren so wie so Kinderunterarme fast, ja?
Das waren Rüben. Das waren richtige Rüben.
Das waren richtige Rüben. Und das hat mir nicht so gut geschmeckt. Und deswegen hat mir auch das untereinander nicht so gut geschmeckt, weil das irgendwie...
Was wurde denn, also welche Zutat X, untereinander X, ist denn eher dein Favorit?
Ich mag richtig gerne so Bohnen untereinander.
Oh ja.
Das mag ich sehr, sehr gerne. Und ich kann mich jetzt auch wieder an Karotten untereinander rantasten. Ich mag das auch richtig gerne mit sowas Grünkohlartigem oder irgendwie sowas. Das finde ich irgendwie alles gut.
Auch lecker.
Aber
diese Rüben da drin.
Also weißt du, welche ich meine?
Ja,
diese richtig großen. Ich habe dann wirklich lange Jahre wenig bis gar keine Karotte gegessen, bis ich mich da irgendwann dann wieder rangetastet habe und dann eher mal so zur feinen, zarten Karotte gegriffen habe, die ja wirklich was anderes ist. Aber ich konnte sie am Anfang auch wirklich nur sehr stark gewürzt essen, weil ich musste mir das wieder zurückholen.
Ich finde das so erstaunlich, welche Auswirkungen der Kontakt in der Kindheit zu bestimmten Lebensmitteln, welche Auswirkungen das hat. Ich erlebe das immer, immer wieder. Und bei mir ist es natürlich auch, es gibt eine Karotte meiner Kindheit. Meine Mutti hat quasi immer so eine Art Vichy-Karotte gemacht. Also einfach der Klassiker, die gedünstete Karotte. Zwiebelchen in Butter auslassen, Karottenstückchen rein und dann machst du da entweder einen Schluck Brühe oder halt, wenn es Vichy sein soll, machst du da Vichy-Wasser drauf.
Was ist Vichy-Wasser?
Ja, das ist auch so ein spezielles Mineralwasser. Also mit, kannst auch deine Evian-Karotten machen. Das ist so ein, in den Nullerjahren oder wahrscheinlich auch noch weit davor war immer die Vichy-Karotte. Das ist halt mit Mineralwasser gegart, ganz, ganz zart.
Ah.
So, und meine Mutti hat natürlich kein Evian da reingeschüttet, sondern entweder Leitungswasser oder halt Leitungswasser mit ein bisschen gekörnter Gemüsebrühe. Mhm. Und dann Deckel drauf, ein bisschen Zuckerchen, Prise Salz. Und dann lässt du halt schön die Karotten da so ein bisschen drin simmern und dann dickt dieser Sud auch so ein ganz kleines bisschen an, ne, mit, ich bin mir nicht sicher, wie viel Stärke die Karotte
nicht
hat.
Nicht super viel, aber es ist irgendwie ein bisschen ist schon da.
So ein bisschen, und ich glaube, die Butter hat den Rest dann ergeben, das ist halt nicht, also da schwammen die Karotten auch nicht irgendwie dann so in der Brühe rum, sondern es war schon so eine ein bisschen sämige Konsistenz, grundsätzlich super lecker. Meine Mutter hat da tonnenweise, händeweise krause Petersilie dran gehauen.
Natürlich krause Petersilie.
Und wirklich nicht so ein bisschen, so drei Blättchen, sondern wirklich so richtig. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich bis zum heutigen Tag Petersilie nicht besonders mag und auch irgendwie immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu diesen Karotten hatte. Und ich finde das so erstaunlich. Mir begegnen erwachsene Männer Mitte, Ende 50, die halt wirklich sagen, boah, ich hasse Rosenkohl, weil die halt ein bestimmtes Rosenkohlgericht.
Ja, dieser Furzrosenkohl, der schon grau gekocht ist.
Und das haben die halt in ihrer, damit sind die aufgewachsen. Seitdem hat man abgespeichert, mag ich nicht. Und dabei gibt es durchaus eine Möglichkeit, sich die Dinge auch wieder ein bisschen zurückzuerobern, so wie wir das mit der Karotte machen. Und ich erobere mir die Karotte auf jeden Fall auch wieder zurück. Die Petersilie.
Also krause Petersilie, das findet bei mir wirklich gar nicht statt.
Oh Gott,
überhaupt
nein.
Nicht. Höchstens, wenn ich einen Suppengrün kaufe und da ist ein Petersilienstrauch dabei, der kraus ist, dann schmeiße ich den damit rein.
Ja.
Aber das kaufe ich mir gar nicht. Glatte Petersilie, ja.
Ab und zu.
Also, aber interessant, dass es bei dir auch die Petersilie ist, weil ich brauche da auch für die Petersilie. Ich habe mittlerweile auch wirklich ein Herz für Tabouleh, also diesen Salat, der eigentlich ein Petersiliensalat ist,
ja,
wo sehr wenig eigentlich Bulgur oder Couscous eigentlich drankommt. Und da ist einfach sehr viel Petersilie drin. Ich verstehe das aber total, weil diese krause Petersilie.
Ja. Oh, die ist so intensiv. Und aber nun gut, ich hole mir auch die Petersilie Stück für Stück wieder zurück. Ich hole mir die Karotte zurück, weil bei mir ist zum Beispiel das Möhren untereinander. Also wir reden über einen Kartoffelstampf, wo eben diese ein bisschen weich gekochten Möhren mit runtergestampft werden. Das ist mein OG-Kartoffelstampf, den ich liebe. Ich meine,
das ist auch geil.
Den hat die Oma gemacht, den hat die Mutti gemacht. Dazu gibt es eine Frikadelle meistens und einen dicken Klecks Senf.
Ja.
Absolut fabelhaft. Mhm. Ein Gericht, was, finde ich, da sehr, sehr dicht dran ist und ist wirklich ein Staple bei mir, vor allen Dingen in der kalten Jahreszeit. Das ist quasi so ein Kartoffel-Möhren-Eintopf. Der ist nicht ganz so. Also der ist ein bisschen flüssiger als das Kartoffel, als untereinander, aber jetzt auch nicht viel flüssiger, ehrlich gesagt. Ich mache da sehr viel Majoran dran, eine Prise Muskat und sehr, sehr gerne ein Mettwürstchen, wenn omnivore Menschen um mich rum sind. Ansonsten eine Prise Rauchsalz und so eine Veggie-Wienerwürstel. Bitte?
Eine Mettwurst, die so reingekocht wird.
Oh Gott, Mettwurst ist schon geil. Weil die hat einfach dieses Fett, diesen Rauch und so weiter. Und das ist so. Ich arbeite zumindest dran, dass das quasi mein Stew wird. Mhm. Ich habe, glaube ich, schon häufiger über Alison Roman erzählt. Das ist ja so eine sehr erfolgreiche New Yorker Köchin oder Kochbuchautorin zumindest. Und die ist bekannt geworden mit einem Stew. Damit ist die total viral gegangen. Das war ein Hashtag The Stew.
Okay.
Das war ein Chickpea- und Kichererbsen-Eintopf mit Kokos und Kurkuma.
Mhm.
Und ich wünschte, also ich arbeite ein bisschen dran. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist. Das Hashtag German Stew, dass es der Karotten-Kartoffel-Mettwurst-Eintopf ist. Das hätte ich total gerne.
Wir bleiben mal im Kochtopf, ne? Karottensuppe. Ich bin ja auch Küchenschlacht-Heavy-Userin. Und hin und wieder kochen die da mal eine Karotte, beziehungsweise eine Karottensuppe. Und eigentlich selbst sogar die Köchinnen und Köche sagen dann, ja, müssen wir mal gucken, ob das vielleicht am Ende zu süß wird, wie das mit der Konsistenz, also wir sprechen von einer pürierten Karottensuppe. Wir sind kurz vor Kürbis, wobei Kürbis natürlich mehr Stärke hat.
Ja, ich sehe von meinem inneren Auge auf jeden Fall dieses Schälchen mit dieser leuchtend orangefarbenen, glänzenden, sehr stark glänzenden Flüssigkeit drin, da ist meistens oben noch irgendein Swirl, entweder ist es Creme Fraiche, geschlagene Sahne oder ein bisschen Kokosmilch und meistens hängt an der Ecke so ein liebloser kleiner Krevettenspieß.
Ja, auf jeden Fall.
Das triggert mich.
Oder das, Hühnchen.
Oh, das triggert mich, das macht mich wütend. Ich kann dir noch nicht mal sagen, warum, aber Karottensuppe, ich würde noch nicht mal sagen, dass mir die egal ist, sondern die macht mich echt so ein bisschen wütend. Ich möchte keine Karottensuppe, weil ich weiß es nicht, vielleicht ist es so eine. Ich finde, die Karottensuppe, die holt nichts aus diesem Gemüse raus, was dieses Gemüse kann.
Voll, total.
Und dann wird es meistens irgendwie mit einem unsäglichen Tetrapack Orangensaft aufgegossen.
Mhm.
Es ist pappensüß, da wird viel zu viel Ingwer dran gehauen, sodass du auch von dieser Karotte eigentlich nur noch was Süßes hast, die dann irgendwie auch noch mit so einer Fruchtigkeit überlagert wird. Oh, nee. Karottensuppe möchte ich nicht.
Weil
sag ich nein.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass das nicht das aus der Karotte rauskitzelt, was die Karotte eigentlich kann. Weil die Karotte, es ist nicht ganz der Fenchel-Effekt, aber schon ein bisschen trotzdem. Die Karotte hat viel weniger Wasser als der Fenchel. Aber du kannst die natürlich wirklich gut rohkostmäßig verzehren. Gar kein Problem. Du kannst sie auch toll schmoren. Du kannst sie braten. Du kannst sie natürlich auch wieder dünsten. Muss man sie dünsten? Ich weiß es nicht, ob sie mir dann so viel Spaß macht. Und mir macht die halt Spaß, wenn sie entweder wirklich knackig und frisch ist oder wenn sie sowas sehr Volles hat, wenn du die backst, wenn du die brätst. Gerne auch, ich liebe halt diese kleinen Buntmöhren, diese zarten, tollen Dinger, die dann auch wirklich so komplett kannst du die in die sind dann ja teilweise fast. Die haben das so Spargelgröße.
Ja, genau. Und dann hängt oben noch so ein kleines bisschen von dem grünen Strunk dran.
Genau. Das
ein bisschen niedlich aussieht.
Das kann man komplett verzehren.
Und da ein paar Röststoffe dran, ein paar Röstaromen dran. Entweder ab aufs Backblech, ordentlich Olivenöl, Salz und ab in den Ofen. Auch da kann man echt gut eine Gewürzpalette rauf und wieder runter spielen. Voll gut. Kann man auch lassen und sie einfach pur rösten, geht auch voll gut. Man kann da aber auch wirklich jede Menge, man geht in so eine Kreuzkümmelrichtung, so eine Russell Hanout Richtung, gemahlener Koriander bzw. Koriandersaat
da, ja, dran. Da können wir wieder unsere Crispy Koriander Poppies dran machen.
Wirklich 10 von 10.
Ich liebe tatsächlich auch Zimt zur Karotte. Ja,
kann die gut.
Und ich habe mal in Dänemark im Supermarkt Lakritzpulver mitgenommen. Mm. Und wenn man so ein ganz kleines bisschen Lakritzpulver da dran macht, da hat man nicht so, also es war ja mal kurz dieser Karotte-Vanille-Trend.
Mhm. Ja, ich erinnere mich. Es waren die Nullerjahre, da wurde auch sehr viel Jakobsmuschel mit Vanille gebraten.
Ja, genau. Und ich meine, der Gedanke kommt ja daher, dass die Karotte süß ist. Und ich meine, du kannst ja auch Karotten karamellisieren und du kannst ja damit auch spielen, das so ein bisschen zu betonen dann auch noch. Deswegen, ich verstehe schon, wo das herkommt. Aber irgendwann kann man ja auch mal wieder den Schritt zurückgehen und vielleicht nicht überall Vanille, aber vielleicht ein bisschen, also es ist dann in dem Fall Süßholzpulver einfach.
Ich glaube, ich habe in den Nullerjahren, also es ist wirklich die Zeit meiner Ausbildung und wo ich halt in der Spitzengastro unterwegs war und da auch viel Essen war, ich glaube, ich habe unfassbar viel Karotte mit Vanille gefuttert und habe das da auch echt gefeiert, fand das auch geil. Aber ich glaube, das ist so einfach so eine gewisse, aus der Zeit gefallene Übersättigung, dass du auch so diesen, weiß ich nicht, Melonenperlen mit Schinken. Ja, Kombi an sich gut, aber ja, mach's
es gibt anders. Noch mehr halt es einfach. Anderes, es ist genau. Noch mehr da. Und so ein anderes Ding, was auch so ein bisschen Öki-Rohkost-mäßig ist, ist Karottenapfelsalat. Mit teilweise Rosinchen dran, teilweise Nüssen dran und du machst schon so ein Gesicht.
Ich habe schon, mir geht wirklich das Messer in der Tasche aus. Ich weiß auch wirklich nicht, warum mich das so triggert. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich wirklich, weil das ist so gemein und so undankbar. Aber natürlich hatte auch meine Mutter, die ja halt einfach die Familienversorgerin war und da immer dafür gesorgt hat, dass die Kinder was Gutes futtern, die hatte natürlich auch so Phasen. Und es gab eine Phase, da gab es, ich glaube, jeden Mittag gab es zweierlei Rohkost. Also siehst, wie undankbar du als Kind dann auch noch bist. Weißt
richtig
du,
die, gut Ballaststoffe ballern.
Ja, und ne? die Mutti guckt halt wirklich, dass da irgendwie Vitamine in dieses Balg reinkommen. Und ich sitze da immer noch 30 Jahre später und sage, ich bin traumatisiert. Von daher, es tut mir wahnsinnig leid. Also diese zweierlei Rohkostsalate waren auf jeden Fall der gehobelte Karottensalat. Orangensaft war da dran. Da war ein Äpfelchen dran. Weiß ich nicht, ob eine Rosine dran war. Und daneben war Knollensellerie.
Mhm.
Knollensellerie.
Wir sind so wirklich sowas von am Niederrhein. Das ist richtig witzig.
Aber es war eine Phase. Es war auf einmal war es da. Und ich sehe auch noch dieses Glasschälchen vor mir, wo halt wirklich auf der einen Seite leuchtend orange, auf der anderen Seite so weiß-beige. Und es musste gegessen werden. Und dann war es halt irgendwie, keine Ahnung, 3 Jahre später war es auch wieder weg.
Mir fallen gerade noch die Karottenstifte süß-sauer eingelegt im Glas ein.
Mhm.
Das ist auch gar nichts. Aber wir können ja auch uns den Karottensalat wieder zurückholen. Weißt
auf
du?
Jeden Fall.
Wir können zum Beispiel mal einen Karottensalat machen mit einem Erdnussdressing, weil vielleicht kommt jemand gerade aus Indonesien und hat auf sehr viele Sachen Erdnuss draufgeschüttet.
Ja.
Und vielleicht wirklich. Hatten wir aber unabhängig voneinander. Du hast zu mir gesagt, ich möchte auf alles Erdnuss draufschütten. Dann habe ich gesagt, Moment mal, ich hatte doch eine Idee. Und dann habe ich hier in unser Doc reingeguckt und da stand doch tatsächlich, lass uns mal einen Karottensalat mit Erdnussdressing machen. Und das wird jetzt ja aber mal sowas von passieren hier.
Und ich glaube, das wird wirklich lecker.
Mhm.
Ich habe mir die Mandoline gewünscht, Jule.
Liebe Anke, wir machen jetzt einen wirklich super leckeren Salat und ich habe entzückende Buntmöhren im Supermarkt gefunden. Sind richtig die schön. Nicht hübsch?
Da freut man sich immer richtig, ne? Wenn
ich bin gerade zurückgelaufen, hatte so eine große Tasche über der Schulter und da lugte dann halt dieses Grün da an der Seite
da
raus.
Da sind wir kurz vor Laucheffekt.
Ich fühlte mich direkt wie so, ich komme gerade vom Farmers Market. War fantastisch. Und ich fange an mit den Kichererbsen. Die werden abgegossen, abgespült und wandern aufs Backblech. Ich mache ein bisschen Olivenöl und eine Prise Salz dran. Und ich dachte, bei den Kichererbsen können wir schon mal ein bisschen gewürzen. Und ich habe hier noch so ein Chaat Masala. Ich fände auch ein Rezel Hanout lecker. Ich fände ein
Garam Masala kannst du auch
genau, gut dran machen. Genau, einfach ein Currypulver.
Ja.
Auch lecker, hier von unserer Joghurtfolge, das geröstete Paprikapulver.
Ja,
da drunter.
Auf jeden Fall.
Und dann wandern unsere Kichererbsen so für eine Viertelstunde, 20 Minuten in den Backofen, dass die einfach so ein bisschen geröstet werden.
Ja.
Und in der Zwischenzeit schnibbeln wir unsere Rohkost zusammen. Wir haben Möhrchen, wir haben Gurke, eine rote Zwiebel habe ich noch mit dabei. Und dann machen wir ein sehr, sehr leckeres Erdnussdressing.
Und ich habe jetzt ja so vollmundig mir die Mandoline gewünscht, weiß jetzt aber selber gar nicht, in welcher Form wir das über die Mandoline drüber ziehen, ob wir...
Vielleicht so Scheibchen.
Ja,
also letztendlich ist die Schnittform auch ein bisschen
Scheibchen.
Egal. Aber ich könnte mir durchaus so Scheibchen vorstellen, irgendwie da drüber ziehen.
Ich
hatte
mal
überlegt, die Gurke in so feine Streifen, aber vielleicht können wir die Gurke auch einfach genauso da drüber ziehen. Am Ende des Tages wird das einfach schön bunt. Auch die Buntmöhrchen, ich finde, man kann sich die immer so ganz genau angucken. Ich muss die nicht schälen.
Nein, auf keinen Fall.
Ich finde, man kann die mal so ein bisschen beim Waschen so diese kleinen Wurzeln da so runter reiben. Aber schälen, finde ich, muss man die echt nicht.
Nee.
Anke, wie stehst du zum Karottengrün?
Meinst du, um es in den Salat reinzuhauen?
Ja.
Ja.
Ich habe da einen kleinen Petersilie-Vibe, deswegen... Ich finde es gut, aber nicht übermäßig. So ein bisschen würde ich sagen,
ja. Und auch nur von den feinen.
Aber ich bin da nicht so exzentrisch. Es gibt ja Leute, die machen da auch Pesto draus. Das ist mir eins zu hart.
Nee, das habe ich auch schon mal gemacht. Das funktioniert gut. Aber dann...
Oh, hattest du das nicht mal mit einem Haselnusspesto?
Ja.
Ja, lecker. So mega, mega Allmann-Supermarkt. Wunderbar sortiert. Ich habe Maracujas. Ich hätte frische Feigen holen können. Alles da. Nicht eine frische Chilischote weit und breit, ne? Da musste ich mal ein bisschen kichern. Wie bereits erwähnt, in Indonesien wird auf wirklich sehr viele Gerichte eine Erdnusssoße draufgeschüttet. Und auch wirklich, Erdnusssoße ist nicht gleich Erdnusssoße. Also Saté ist was anderes als zum Beispiel die Gado-Gado-Soße. Die Saté-Soße ist immer viel pastöser, viel fester, viel dunkler. Gado-Gado ist wirklich wesentlich dünnflüssiger und ich glaube, dass da sogar ein bisschen Kokosmilch dran ist. Dann gab es so ein Frühstücksgericht, das hieß Nasi Pecel. Das ist quasi, oder Nasi Pecel, Rohkost, blanchiertes Gemüse und eben Nasi sind die Nudeln.
Mhm.
Und auch ein bisschen Reiskuchen immer noch dazwischen. Und da war so eine extrem geile Erdnusssoße dabei, die war so sehr zäh. Chili, Knoblauch. In Indonesien wird viel Ketchup Manis, also süße Sojasauce, verwendet. Und in die Richtung würde ich mich jetzt auch mal ein bisschen orientieren, so von der Konsistenz. Und da wurden die gerösteten Erdnüsse quasi vor deinen Augen
live
gemörsert mit Chili, Knoblauch und immer eine Prise MSG dran und so. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich habe ein Glas Erdnussbutter.
Ich würde hier jetzt so mal so einen ganz kleinen, feinen Hauch Reisessig dran schmeißen und ein bisschen Sojasauce, sodass die so ein bisschen aufbrechen können, weißt du?
Ich habe hier ein bisschen Sojasauce.
Ja, so ein, weißt du, so ein...
Und willst du, weil ich im Limettenbereich unterwegs bin,
oder
willst du
Limette,
ein bisschen Limettensaft
einfach
nehmen?
Dass wir das so ein bisschen anmarinieren,
bisschen anpickeln.
Damit,
ja, finde ich super.
Damit das ein bisschen seine Struktur... Das würde ich schon mal ein bisschen aufbrechen.
So, ich hätte wirklich gerne eine frische Chilischote, die ich hier so ein bisschen reinhacke. Habe ich nicht. Also nehmen wir einfach mal ein Gläschen Sambal.
Es ist wirklich ein Karottensalat, kein Gurkenkarottensalat.
Nee, wir machen ja auch eine Karottenfolge, nicht nur Gurkenkarottenfolge. Wenn Menschen, so wie wir das hier gerade machen, Erdnussbutter anstelle von Erdnussmus oder frischen, selbst gehobelten Erdnüssen verwenden. Immer mal einen kleinen Blick auf die Zutatenliste halten. Stichwort Zucker, Stichwort Salz.
Ja.
Weil ein Erdnussmus hat in der Regel weder noch. Eine Erdnussbutter hat mal das eine, mal das andere, mal beides. Und nicht, dass man da Dinge miteinander verwechselt.
Soll ich denn mal ein bisschen Karottengrün noch hacken, Jule? Oder?
Ja, sehr gerne. Ich habe noch frischen Koriander im Kühlschrank.
Ja, das ist doch ein Traum.
Du hattest dir Koriander gewünscht, also
stimmt.
Du kommst zu Koriander. Ganz
das
einfache Rechnung.
Das ist einfach nur ein reiner Traum.
Ich habe hier auch eine gute Prise Zucker dran gemacht.
Und du hast die Magic Fried Onions.
Ja, für einen kleinen Crunch obendrauf. Wir können auch noch ein paar gehackte Erdnüsse, geröstete gehackte Erdnüsse obendrauf machen. Man kann hier natürlich jetzt auch noch den Limettenabrieb dran machen. Wenn man zufällig im Froster noch so Kaffee-Limettenblätter hat, die gehackt damit dran.
Auch gut, ja.
Ich habe hier optional noch Galgant, weil der noch in meinem Froster war. Da würde ich ein bisschen was von reinreiben. Galgant ist ja so Ingwerartig, aber dann doch kein Ingwer. Und, aber auch total speziell, aber kann ja sein, manchmal hat man Dinge in der Vorratskammer stehen, die man vielleicht ein bisschen vergessen hat. Ich habe hier noch Tamarinde, ein Tamarindenextrakt. Das bringt auch mal ein bisschen Säure. Das kann ich mir auch lecker vorstellen. Ja, das ist lecker. Anke, das hier hat mit dem Möhrensalat meiner Kindheit und meiner Ausbildung wirklich gar nichts zu tun. Bis auf die Möhre vielleicht.
Ja.
So, Anke, wir richten das natürlich so ein bisschen hübschi an. Aber wenn wir das gleich umrühren, wird sich das natürlich alles in einen braunen Traum verwandeln.
Trash the dress ist dann angesagt.
Aber das ist ja Sinn und Zweck der Übung.
Anke, diese Farbsituation macht mir gute Laune. Wir haben sehr viel Orange, haben etliche Brauntöne, bisschen Gurke dazwischen, bisschen Grün. Aber wie macht's was mit mir?
Ich habe mich ja eben auch schon, als du angerichtet hast, habe ich meine Finger in dem Töpfchen versenkt, wo du das Dressing wo du es reingerührt hattest. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die Gesamtkomposition.
Unser Möhrchensalat.
Das hat halt gar nichts zu tun mit diesem spaßverachtenden, an die Karotte bitte nur ein Tröpfchen Öl-Gedöns.
Ich muss ganz kurz, diesen Teller abstellen, Moment. Ich finde, das ist ein fantastischer Salat, weil der hat so, so viel. Der hat unfassbar viel Abwechslung. Du hast eben den Crunch von der Rohkost, du hast den eigenen Karottengeschmack, die Gurke bringt super viel Frische, was halt so eine Gurke macht. Du hast ein bisschen die Zwiebelschärfe. Und dann halt natürlich ein bisschen Protein und auch sowas Getreidiges von den
geröstet. Ja, sowas Cremiges, ne?
Von den Kichererbsen. So, und dann kommen da halt diese richtig geilen Toppings drauf. Diese fantastische Erdnusssoße, die halt auch, die hat Umami, die hat halt Nuss, die hat ein bisschen Knoblauch, die hat ein bisschen Schärfe. Dann haben wir noch zweierlei Crunch, die Erdnüsse und eben die Schalotten, die frittierten. Und oben noch Fettkräuter obendrauf. Finde ich einfach nur richtig gut. Und das ist halt wirklich, so sollte irgendwie ein Salat sein und nicht einfach nur spaßbefreit. Also weil das, was wir hier gerade essen, ist nährwerttechnisch. Natürlich hat so eine Erdnusssoße, die hat ordentlich Fett, na klar.
Na, aber dafür hält die dich dann halt auch satt, ne?
Also und das, wir haben, die Erdnuss hat Omega-3-Fettsäuren. Wir haben die Proteine von den Kichererbsen, die richtig gut sind. Wir haben ohne Ende Ballaststoffe. Also das ist auch was sehr Gutes für unseren Körper. Mhm. Aber es ist halt auch lecker. Und es ist nicht nur, ja, ein gehobelter Apfel mit ein bisschen Möhrchen und ein Spritzer Zitronensaft.
Ich kann es mir auch wirklich total gut vorstellen mit Tempeh obendrauf, statt der Kichererbse.
Bisschen gebratener Tofu?
Genau, Tofu kann ich mir auch perfekt vorstellen. Also ich finde das schon, dass es wirklich dadurch gewinnt, dass wir ein Protein noch reingeben, weil es eben noch eine Dimension bekommt und weil es halt wirklich dadurch, das ziehe ich mir so in der Mittagspause rein und dann schaffe ich denn die andere Hälfte vom Arbeitstag? Und zwar ohne, dass ich mich fertig fühle, aber eben auch so, dass ich nicht nach 2 Stunden schon wieder am Snackautomaten bin, weil ich Hunger habe.
Genau. Und in Indonesien gibt es halt verschiedene von so ähnlichen Gerichten, die alle einen ähnlichen Aufbau haben, aber nicht identisch sind. Und das sind eben Frühstücks- bzw. Mittagsgerichte. Und es geht immer um diese Abwechslung. Du hast immer einen richtig hohen Gemüseanteil. Mal ist es Rohkost, mal ist es blanchiertes Gemüse, mal ist es eine Mischung. Dann hast du meistens noch ein Protein da drin, bisschen Tofu, bisschen Tempeh, gerne mal ein Spiegelei oder so ein Curry eingelegtes Ei, auch mega geil. Und dann kommt dann meistens auch noch irgendwie, entweder ist es ein weißer Reis oder ein Naturreis, so ein Reiskuchen, das ist dann quasi wie so eine Art Reispudding, der wird in so einem Bananenblatt gegart, wird klein geschnitten, mit dran gemacht.
Wie,
einfach, dass
hier
du eine Sättigung dabei hast.
Indonesische Tamales.
Genau. Dass du halt irgendwie eine Sättigung mit drin hast. Ich durfte lernen, dass in Indonesien alles mit Crackern gegessen wird, also diese Kröpök. Mal haben die Krabbe dran und mal nicht. sodass du halt noch einen Crunch und auch eine kleine Sättigung mit dran kriegst. Ja, und das finde ich ist einfach, das ist ein gutes Dish. Das macht für den Körper ist das total gut. Es sättigt dich. Hier ist, also wenn man mal zusammenrechnet, was du da jetzt hier die gerade an Mineralstoffen und so weiter reinfährst, das ist schon schön. Und ja, ich finde es halt einfach wahnsinnig lecker. Das ist überhaupt nicht spaßbefreit.
Jule, ich habe eine Frage. Hast du schon mal von Waschmöhren gehört?
Nein, ich kenne Waschnüsse. Ja. Und ich weiß, dass man die nicht essen kann, aber Waschmöhre, nie gehört.
Ich kannte die Waschmöhre auch nicht. Aber tatsächlich, das Bundeszentrum für Ernährung, das unterscheidet drei, ich würde mal sagen, Darreichungsformen von Karotten. Und zwar ist es einmal die Buntmöhre, die wir ja eben zufälligerweise verzehrt haben.
Ja, und die aussieht wie eine Comic-Möhre. Also wenn jemand eine Möhre malt, dann sieht das aus wie eine Buntmöhre.
Und wie meine tätowierte Möhre fällt mir
ein. Und wie deine wunderschöne tätowierte Möhre.
Die hat auf jeden Fall Karottengrün obendran.
Und ein kleines Wurzelchen und ist eher fein, man muss sie nicht schälen.
Genau, und das ist eigentlich eine frühe Möhrensorte tendenziell. Und man kann tatsächlich das Grün auch essen, das haben wir ja auch gerade gemacht. Aber man sollte das, auch wenn es wunderschön aussieht, nach dem Kauf relativ direkt abmachen und anderweitig lagern. Also einfach das Grün zum Beispiel in Glas in den Kühltrank stellen, weil das den Karotten Wasser und Nährstoffe entzieht und dann werden die halt schnell schrumpelig.
So, deswegen. Das wusste ich nicht.
Haben die Waschmöhren, die es so ab Spätsommer gibt, meistens, die werden halt für den Verkauf gewaschen und sortiert. Und das sind diese typischen Beutelmöhren. Wenn du dir einen Beutel Möhren kaufst, dann ist es eine Waschmöhre.
Ach was.
Das ist so eine, ich finde schon die spaßigste ist schon die Buntmöhre.
Auf jeden Fall. Die leckerste ist immer die Buntmöhre.
Ja, und auch die schönste. Und es hat irgendwie das schönste Feeling.
Ja.
Und dann haben wir eben auch noch die Lagermöhre.
Die du gerade schon also die bisschen rübiger ist und dann auch von bis kleine Kinderbeine.
Genau, also ich weiß gar nicht, ob die immer so groß sind, aber es ist auf jeden Fall eine Sorte, die vor dem ersten Frost geerntet wird. Das Kraut wird abgemacht, aber, und deswegen ist es keine Waschmöhre, weil die Waschmöhre geht quasi direkt in den Verkauf. Das wusste ich vorher auch nicht, die werden quasi mit der Erde in Holzkisten gelagert, weil die Erde die Feuchtigkeit in der Möhre hält. Und das finde ich auch wieder komplett wild. Und
unfassbar.
Dank so Lagermöhren können eben in Deutschland fast ganzjährig auch regionale Karotten eben angeboten werden. Kann natürlich auch sein, dass dann die Lagermöhre zur Waschmöhre irgendwann wird, wenn die quasi ausgeliefert wird. Und du bekommst sie natürlich nicht nur im Beutel, diese einzelnen Möhren. Bei uns liegen die auf dem Markt auch immer rum. Ich freue mich immer, wenn es den Bund gibt. Aber manchmal braucht man ja auch eine Karotte oder zwei Karotten und nicht den ganzen Bund. Dann liegen die eigentlich auch immer in Kisten rum, diese Möhrchen. Ja, das ist der Unterschied.
Finde ich super spannend, wusste ich nicht. Und ich weiß gar nicht, du hast es gerade eben so ein bisschen nebenher gedroppt. Die Möhre ist natürlich ein wahnwitzig regionales Gemüse. Das muss wirklich nicht zweimal um den Erdball gekarrt werden. Also da wirklich gerne mal auf den Stempel gucken, auf das Etikett, wenn da Spanien oder Chile oder was auch immer draufsteht. Muss nicht sein, wächst dermaßen in Deutschland. Land auf, Land ab. Also
voll.
Und ist was Regionales.
Hauptanbaugebiete eher im Flachland, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, aber kann eben in ganz Deutschland angebaut werden.
Gibt's ein Statement zur Urmöhre? Ab und zu, wenn man mal in so einem Biomarkt durch die Gegend läuft, dann begegnen einem ja auch so ein bisschen gelb, bisschen lila, mal so gemischt, die sehen im Anschnitt wunderhübsch aus, die haben dann so einen schönen Farbverlauf, die sind so gebartigt. Bist du überzeugt oder ist es ein kleiner Ringelbeetes-Game?
Kaufe ich komplett für die Optik, kaufe ich auch manchmal. Wenn die so, es gibt auch manchmal, das ist halt super Deluxe, Urmöhren im Bund, wo du dann verschiedene Farben in einem Bund hast.
Oh ja, stimmt. Die kriegst du aber echt nur auf dem Markt.
Ja, und da greife ich natürlich auf jeden Fall zu.
Einfach für die Optik, einfach weil die so geil aussehen.
Ja, und da muss ich halt wirklich sagen, vielleicht ist mein Gaumen einfach nicht ganz so fein.
Halte ich für ein Gerücht? Halte ich wirklich für ein Gerücht?
Ich schmecke keinen Unterschied.
Ich auch nicht. Ich finde die meistens sogar ein bisschen fader.
Also weiß ich jetzt gar nicht, ob ich mir das einbilden könnte, aber das ist auch was, also das sollte man dann auch wirklich roh verzehren, weil das ist wie mit so lila Kartoffeln, die sehen auch immer wahnsinnig schön aus, und wenn du damit irgendwie Püree machst, dann ist das eher so eine graue Nummer oder selbst wenn du die kochst. Und bei den Karotten ist es eben auch so. Also die ganz dunkelroten, die dann ja fast schon so rotweinfarbig sind, die kann man schon auch braten. Oder es gibt dann ja auch so lilafarbige. Aber ja, dieser Zauber ist eigentlich am meisten da, wenn die einfach roh sind. Und ja, das ist so, dass ich denke, komm, ist okay. Aber mach's, also wir sind ja auch total dafür, alte Sorten wieder zurückzuholen.
Unbedingt.
Und Sortenvielfalt, und eine Karotte muss jetzt nicht, also ne, das ist ja bei Karotten auch voll das riesengroße Ding, dass sobald die ein bisschen krumm und schief gewachsen sind, das ist ja oft, also dass die dann gar nicht mehr in den Verkauf gehen, was ja oft der Tatsache geschuldet ist, dass zum einen hässliches Gemüse die Leute nicht so gerne kaufen und zum anderen aber natürlich fast alles Gemüse einfach maschinell sortiert wird. Und
genau, das,
wenn du,
und dann
halt,
hat die halt irgendwie so zwei Beinchen und dann geht die halt nicht durch diese Rüttelmaschine,
ja,
durch.
Ja, genau. Und dann fallen die halt. Ich meine, es gibt doch, glaube ich, mittlerweile sogar so Gemüseabos, wo man hässliches Gemüse,
ja.
Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Genau.
Ich überlege also, gerade, ob die Marktschwärmer sowas nicht auch machen. Aber wäre wahrscheinlich auch was Regionales.
Und wir haben natürlich diese Karottenfolge jetzt. Wir sind noch nicht österlich, wir sind noch in der Fastenzeit. Aber eigentlich haben wir natürlich die Karotte jetzt mal so vor Ostern gesetzt, weil natürlich der Osterhase mit der Karotte die Ostereier bringt.
Ich finde auch, dass die leckersten Karotten die im Frühjahr sind, und dann sind es wirklich die Buntmöhren.
Also ich dachte gerade, die leckersten Karotten sind die Marzipankarotten auf dem Carrot Cake.
Nur in der Theorie, weil die sind meistens echt knüppelhart.
Nee, ja.
Aber grundsätzlich, also ich, möglicherweise war ich mal in einer Konditorei, wo die auch selber gemacht werden und dann natürlich aus so einem frischen Marzipan, klar, mega. Aber ich finde wirklich, dass die leckersten Karotten, also die Karotte ist auch, wenn sie ganzjährig erhältlich ist, und wir haben gerade gelernt, es gibt die Waschmöhre und es gibt die Lagermöhre, die Karotte ist dennoch etwas Saisonales, und ich finde, das schmeckst du total,
ja,
arg. Also im Frühjahr wirklich, der Frühling ist da, die ersten Sommerspitzen kommen so. Und dann kaufst du dir mal auch im normalen Supermarkt und nicht irgendwie im Hofladen oder so, kaufst du dir halt so frische Buntmöhren. Ey, die sind so krass. Die sind also, oh.
Die sind so fein und süßlich und die sind so ganz frisch auch. Also die sind so richtig juicy fast.
Ja, genau
schon.
Das. Die sind so saftig und die haben auch wirklich so diesen ganz lauten Knack. Und ja, das ist also, ich finde, das ist die leckerste Möhre, dicht gefolgt von der Marzipanmöhre, weil ja, wir sind, ja, aber deswegen natürlich passt die Karotte an Ostern so gut, weil auch da ja wirklich so saisonal bedingt das Möhrchen um die Ecke kommt.
Ja, und weil der Osterhase, der hat entweder eine Karotte in der Hand,
ja,
oder der hat eine Karotte, wenn es ein Spielzeug-Osterhase ist, ein Stofftier-Osterhase, hat er die auf der weißen Brust vorne drauf.
Stimmt, also das Häschen braucht eine Karotte.
Das hat einen kleinen
Rucksack?
So einen Korb.
Ja, so einen Korb.
Ja, wo die Eier drin sind.
Exakt. Und snackt ganz gerne mal ein Möhrchen. Und ich liebe Rübli-Torte wirklich sehr.
Guck mal, da sind wir bei der Rübe, Rübli.
Wahrscheinlich, weil es ein österreichisches Ding?
Schweizerisch, glaube ich, oder?
Oh, schweizerisch, könnte natürlich sein. Ich finde Rübli-Torte fantastisch. Ich habe Rübli-Torte schon geliebt. Da kannte ich den Carrot Cake von Starbucks nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass Starbucks ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass es, ich glaube, es gibt kein einziges Café, wo nicht irgendwann mal ein Carrot Cake in der Vitrine steht. Und ich glaube, da sind die schon für verantwortlich. Aber eigentlich ist der OG Carrot Cake ist eine Rübli-Torte.
Ich lieb meine Rübli-Torte mit einem Frischkäse-Frosting obendrauf auch. Das mag ich gerne.
Finde ich auch richtig lecker. Ich lieb meine Rübli-Torte. Und die Rübli-Torte ist, also meine Definition davon zumindest, ist eigentlich ein Kuchen. Es ist eigentlich ein sehr, sehr saftiger Kuchen,
ja,
der mit, ich habe das auch schon gesehen, dass es mit Marzipan eingeschlagen wird. Ich habe
ja
das schon, also die meine Version wird mit.
Wir sprechen gerade über die Hausaufgabe. Wir
exakt
waren schon mitten in der Hausaufgabe, haben wir euch einfach die Hausaufgabe untergejubelt,
genau,
gerade.
Also Überraschung, wir haben eine Hausaufgabe für euch. Überraschung, es ist die Rübli-Torte. Die aber, bitte lasst euch davon nicht abschrecken, das ist keine Torte. Also niemand braucht einen Tortenring und muss Dinge irgendwie einschichten. Das kommt
in
sondern
eine Springform.
Ihr braucht eine Springform, exakt. Ihr könnt eine Rüblitorte auch, finde ich, in so einer Kastenform machen.
Total, da muss man dann nur ein bisschen mal öfter das Stäbchen reinstecken, um zu gucken, wie das die Backzeit verändert.
Ja, und vielleicht ab und zu mal den Kasten drehen. Das hilft manchmal auch, je nachdem, naja, also jeder Backofen hat ja seine Macken. Auf jeden Fall ist es keine Torte, ihr braucht nicht irgendwie eine Buttercreme und müsst da irgendwie drei Teile aus dem Boden schneiden und dann wird das Ding wieder zusammengebaut oder sonst irgendwas, sondern eine Rüblitorte ist wirklich ein wahnsinnig saftiger, was ist das denn? Ist es eine Art, es ist ein sehr schwerer Rührteig, also ja, in meinem sind sieben Eigelbe drin.
Also da ist auch ordentlich Gewürz ja drin. Also sehr gerne. Wir sprechen hier von Zimt, wir sprechen hier von Muskat.
Man kann gemahlenen Ingwer dran machen, eine Prise Nelke.
Ein bisschen Kardamom vielleicht auch.
Auf jeden
mögliche.
Fall.
Ja, das ist für mich ein Rührteig.
Es ist ein sehr schwerer Rührteig, wo sehr viele Eier drin sind. Allerdings ist er, das ist glaube ich so ein Unterschied, ich habe keine Butter drin.
Dafür allerdings auch Haselnüsse nicht zu knapp.
Genau.
Was dann ja auch wieder den Fettfaktor bringt.
Und also das ist so ein ganz, ganz saftiger, sagen wir mal Rührkuchen, schwerer Rührkuchen, wo eben sehr, sehr viel geriebenes Möhrchen drin ist. Also wirklich nicht eine Handvoll, sondern 400 Gramm sind schon entweder 8 Buntmöhrchen oder 4 so dicke Möhrchen. Und das braucht ihr auch. Ich reibe die immer nicht auf der groben Seite von der Vierkantreibe, sondern eins feiner.
Ja, finde ich gut, weil
das Grobe ist so wieder so ein bisschen zu ökig, hat so viel Biss.
Genau, weil ich finde, Rüblitorte akzeptiere ich komplett. Wenn du mir jetzt allerdings sagst, das ist ein Rote-Bete-Brownie, dann frage ich dich, ob du gerade deinen Gesunden am Laufen hast. Und ich finde irgendwie bei Rüblikuchen haben wir uns darauf geeinigt, dass das voll fein ist. Es ist auch voll fein, wenn ihr euch Rote-Bete-Brownies machen wollt. Macht ihr einfach, ist mir egal. Oder Zucchini-Schokokuchen ist doch auch so ein Ding. Und bei Rübli, das ist einfach, genau. Aber da möchte ich auch nicht, dass dann da so große Karottenstücke drin sind, sondern dass das sich alles so zu einer geilen Masse verbindet. Das möchte ich bei einem Rübli-Kuchen.
Ich glaube, als ich das erste Mal Rübli-Kuchen gegessen habe, habe ich überhaupt gar nicht gerafft, dass da ein geriebenes Gemüse drin ist.
Sondern dass einfach nur da Rüblis oben drauf liegen.
Ich dachte mir, das ist ein total geiler, saftiger, sehr, sehr nussiger Rührteig, wo halt eben oben so eine richtig schöne, so ein Zuckerguss drauf ist und halt eben dieses kleine Marzipanmöhrchen. Das war für mich eher so ein, was sehr Österliches, weil halt eben, ne, Frühjahr, Möhrchen, Hase, Ostern, ab geht die Laube. Und auch wirklich so dieses Ding, sehr viel gemahlene Mandel. Und das ist für mich auch irgendwie so was Österliches. Aber ne, wie man halt manchmal einfach so die Dinge im Kopf miteinander verbindet. In meiner Version sind 400 Gramm Haselnüsse gemahlen drin. Wenn es eine Haselnussunverträglichkeit gibt, kann man die auch komplett mit einer anderen Nuss, mit einer Mandel zum Beispiel ersetzen. Was auch lecker ist, halbe, also 200 Mandelgrieß, 200 gemahlene Haselnüsse. Ich liebe Haselnüsse. Ich finde das im Rüblikuchen zusammen mit der Karotte total lecker. Deswegen sind bei mir nur gemahlene Haselnüsse drin. Aber wie gesagt, das kann man ersetzen. Hauptsache, kommt irgendwie auf diese Gesamtmenge. Und dann ist halt ein bisschen Mehl drin. Und es gibt auch noch Leute wie zum Beispiel dieser Carrot Cake von Starbucks. Der definiert sich ja auch noch darüber, dass im Teig so dicke, ich glaube, Pekannüsse, fast ganze noch mit drin sind. Kann man auch machen, ist auch lecker, aber die.
Ich glaube, ich habe es auch schon mal mit Walnussstückchen noch drin gemacht oder sowas.
Ja, man kann auch dritteln, dass man ein Drittel gemahlene Haselnüsse, ein Drittel gemahlene Walnüsse, ein Drittel gemahlene Mandeln.
Also wenn auch mal in der Backschublade aufgeräumt werden muss,
absolut,
ne? Bevor die Nüsse ranzig werden, einfach mal schnell einen Rüblikuchen backen.
Auf jeden Fall, aber nicht die ganzen, also diese gemahlenen Nüsse, diesen Nussgrieß, nicht mit ganzen ersetzen, weil mit der Textur vom Teig was macht. Ihr braucht diese, also ich habe gerade meine Rezeptur da im Augenwinkel und sehe halt diese Zahl 400 Gramm. Die braucht ihr als Nussgrieß, damit der Teig die richtige Bindung hat.
Genau,
und wenn
weil
ihr
da
jetzt
ist
sagt,
doch auch gar kein Mehl drin, oder?
Da 100 Gramm Mehl,
ja,
nicht viel.
Ja, genau.
Und wenn aber, ihr habt halt 7 Eier, das braucht schon irgendwie, das Ganze ja mal emulgieren.
Muss dranhängen können.
Genau das. Und wenn ihr jetzt aber sagt, ich habe hier noch ein halbes Tütchen ganze Walnüsse oder Pekannüsse oder was auch immer, Pinienkerne, Pistazien.
Oh, Schmeißt Pistazien Zusatz, auch lecker. Ja, ist auch natürlich super schön als Deko auch, ne?
Für gehackt außenrum, fand er, ja. Oder obendrauf so ein
auf
kleiner
jeden
Kranz.
Fall.
Auf jeden Fall diese ganzen Nüsse, die ihr da noch mit reinschmeißen möchtet, zusätzlich obendrauf. Ihr braucht den Nussgrieß für die Bindung, ansonsten läuft euch die Geschichte weg. Ja, und dann könnt ihr euch auch ein bisschen austoben, wenn ihr sagt, ach du, das mit dem Muskat, das ist mir zu exotisch. Ja, dann mach halt nur Zimt, mach ein bisschen Vanille noch dran, auch total lecker. Ihr könnt da auch richtig viel Zitronenabrieb, habe ich glaube ich auch im Rezept. Ihr könnt Orangenabrieb dran machen, auch lecker. Aber das ist so mein Go-To-Rüblikuchen. Ist so ein Osterding, finde ich immer lecker. Ist was anderes als ein Carrot Cake. Ja, finde ich fantastisch. Und ich sehe es auch genauso wie du. Ein Rüblikuchen ist was anderes, als wenn irgendjemand um die Ecke kommt und sagt, ich habe Rote-Bete-Waffeln gemacht.
Rote-Bete-Waffeln finde ich schon wieder was anderes. Ich habe letztens nämlich Zucchini-Waffeln gemacht mit Estragon-Quark und das war geil. Das ist für mich was ganz anderes, als so Gemüse in süße Sachen reinzuhauen.
Ach so, ich dachte, du hättest die rote Beete, also bei mir war die rote Beete-Waffel jetzt auch in süß ausgearbeitet.
Ah, nee, ja, nee.
Und ich möchte niemanden schämen, ey, macht mal, was er möchte. Voll Wenn ihr das lecker findet, viel Spaß.
Wir probieren das auch.
Mit mir macht das wirklich nicht so viel. Ich würde das wahrscheinlich wirklich gar nicht bestellen, aber für mich spielt auch wieder so ein Kopfding, die Rüblitorte spielt in einer anderen Liga.
Okay.
Worüber wir gar nicht gesprochen haben in der Möhrenfolge, sind natürlich so Sachen wie Mirepoix, Röstgemüse und so weiter, dass die Möhre da immer
drin ist. Wir haben auch noch
ist.
Nicht über das Produkt, was mittlerweile sogar, glaube ich, bei Aldi teilweise angekommen ist, Karottenlachs gesprochen.
Oh Gott, stimmt.
Das müssen wir alles in der
machen wir in der nächsten.
Das machen wir in der nächsten Möhrenfolge. Irgendwann fangen wir einfach an, hier Sachen zu wiederholen. Da könnt ihr gar nichts gegen machen. Und das Karottenkuchen- bzw. Rübli-Torte-Rezept, das packen wir euch natürlich auch in die Shownotes.
Mhm.
Und ich packe zwei Songs auf die Playlist im Sinne der Karotte. Ich habe einmal Pavement mit Carrot Rope und ich habe Bruno Mars mit 24 Carrot Magic. Ja.
Ich grinse von einem Ohr zum nächsten. Nehme es einfach mit, finde ich gut. Ich nehme ähnlichen Vibe mit und habe Bad Bunny dabei. Ach, das ist auch ein flacher Gag. Aber why not?
Ach, ja, okay.
Ja, Bad Bunny, neues Album, Nueva Yol. Bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Und ganz anderer Vibe, Jefferson Airplane, White Rabbit.
Leute, nächste Woche machen wir einfach eine ganz kurze Pause. Und wir sind übernächste Woche wieder für euch da, natürlich. Nächste Woche, ich habe Geburtstag. Ich muss einfach kurz Geburtstag feiern.
Kurze Geburtstagspause.
Und dann geht es übernächste Woche weiter. Wir bleiben frühlingsfrisch, wir bleiben auch in den Frühlingsfarben. Übernächste Woche, also in der nächsten Folge, gibt es Spinat. Ich ahne, dass wir da wieder auch über Gemüsemythen sprechen müssen und dass wir mal gucken müssen, wie viel Eisen Spinat wirklich hat. Das wird interessant, das wird vor allen Dingen lecker und da freue ich mich jetzt schon auf den Blub. Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.